Die Bischofskirche von Maribor in Slowenien ist das Herz der Stadt. Dieses Herz braucht dringend eine Transfusion. Was macht man mit einem Herzen ohne Blut, heißt es in dem Roman Archiv der toten Seelen von Aleš Steger. Der Autor ist heute bei uns im Studio. Was ist das für eine Bischofskirche, von der da in Ihrem Roman die Rede ist?
Ja, es ist eine extrem wichtige Bischofskirche für das slowenische katholische Wesen. Es ist eigentlich das Herz des Katholizismus in Slowenien schlechthin. Die Kirche wurde nach der Selbstständigkeit Sloweniens eigentlich reich durch die Nationalisierung und hat an der Börse investiert, ist in dubiose Geschäfte eingestiegen und hat dann wirklich einen Rekordverlust hingebucht, über 1,3 Milliarden Euro Verluste. Was ich persönlich als etwas Positives sehe, als etwas, das hoffentlich auch katalysatorische Momente innerhalb der Kirche freigelassen hat. Die Bischöfe wurden daraufhin auch natürlich vom Vatikan abbefohlen. Das ist der reale Hintergrund, das, was in Maribor geschehen ist. Wenn man nach Maribor kommt, dann hat man eigentlich wirklich den Hauptplatz, wo der Dom steht, daneben das Theater, die Universität. Es ist die Stadt im Kleinen als Metapher und dort spielt auch der Hauptteil von meinem Roman.
Stimmt es, dass deswegen in der Bischofskirche, also weil die Diözese so pleite ist, dass die Bischofskirche auch vermietet werden muss und dass in der Bischofskirche lauter Veranstaltungen stattfinden, die nichts mehr mit Kirche zu tun haben?
Nein, das stimmt wieder nicht. Es ist aber wahr, dass die Kirche viele Güter verkaufen musste, also umstrukturieren musste. Aber so weit ist es nicht gekommen. Zum Glück nicht.
Die Mariborer Erzdiözese wird ab jetzt als arme Kirche funktionieren müssen, sagt ein obdachloser Dichter in ihrem Buch. Sie wird zurückkehren müssen zum Ausgangspunkt des heiligen Petrus. Sie wird eine Reinigung erleben. Ist das vielleicht die Transfusion, die die Kirche wiederbeleben könnte?
Ich würde mir das erhoffen, obwohl die Kirche, das sind ja die Menschen. Menschen kann man nicht so schnell ersetzen, umerziehen. Slowenien war ja eigentlich so ein Vorzeigeland in der EU bis zu 2008, wo es wegen eigener Spekulation auf Grund aufgelaufen ist. Und seitdem herrscht eigentlich so eine Periode der Ernüchterung der Menschen, wo man wirklich auch strukturell auf verschiedensten Niveaus, ich spreche jetzt nicht nur über die Kirche, sich mit kleineren Sachen zufrieden geben muss. In mancher Hinsicht ist die Krise das Beste, was uns widerfahren ist. Es bringt aber auch vieles zum Vorschein, das zuvor eigentlich unter dem Teppich gekehrt war, unschöne Sachen. Und die potenzieren sich natürlich in Zeiten des Mangels. Damit muss man aktiv eigentlich kämpfen und es auch den Menschen bewusst machen.
Die beiden Helden in ihrem Roman Archiv der toten Seelen suchen nach den Geheimnissen der Stadt. Nach der Vergangenheit, auch nach der Zukunft fragen sie. Da ist Pater Kirillow sehr wichtig. Dieser Pater wird von einem obdachlosen Dichter als Heiliger, so sagt er es wörtlich, verehrt. Und der Dichter zeigt den beiden Helden auch den Weg zum Pater, der versteckt lebt. Wer ist dieser obdachlose Dichter?
Der ist jemand, der extrem intelligent ist, eigentlich auch standhaft genug, um durch die Schleier der Gesellschaft zu sehen und auch zu sehen, wie unnütz unser Spiel mit Prestige, mit Ruhm ist. Und der sich eigentlich ganz wie ein Eremit vom ganzen Literaturbusiness abgekehrt hat und als Obdachloser nur seine Sache tut, und das ist Gedichte schreiben.
Also er verweigert sich den Identitäten, die sich ihm anbieten würden, mit denen er erfolgreich sein könnte, weil er so blitzgescheit ist. Er könnte in allen möglichen Bereichen, in der Wirtschaft, auch als berühmter Dichter sicher sehr viel Erfolg haben. Das will er alles nicht. Er schreibt auch nicht für die Öffentlichkeit oder für die Nachwelt. Warum oder für wen schreibt er?
Er glaubt eigentlich an den Prozess und an ein größeres Gefüge, das über ihn steht. Falls dieses Gefüge sagen sollte, du schreibst für keinen, alles wird ausgelöscht sein nach deinem Tod, dann schreibt er für keinen. Falls es aber durch einen Zufall oder durch Schicksalsschlag dazu kommen sollte, dass nach seinem Tod jemand seine Gedichte liest, dann ist das auch gut. Er ist eigentlich zufrieden mit jedem Schicksal, das ihm besonnen ist. Und das ist eigentlich etwas, das man meistens als Künstler, wir Künstler sind alle sehr ehrgeizig, nicht vorfindet.
Wie kann man sich zum Schreiben motivieren, wenn man für keinen schreibt, für niemanden?
Vielleicht schreibt man dann ohne das Diktat eines Marktes, vielleicht schreibt man ohne die Erwartungen einer Öffentlichkeit oder auch einer kleineren Gruppe von Personen, die einen mitverfolgen. Wir sollen an Persönlichkeiten wie Emily Dickinson denken, die ja fast gar keine Publikationen zu Lebzeiten hatte und still in ihrem Elternhaus bis zum Tode lebte und doch eins der besten oder größten dichterischen Werke überhaupt schrieb.
Und warum schreibt man dann überhaupt? Warum setzt man sich nicht ins grüne Gras und lässt die Schmetterlinge auf seiner Nase spielen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir wissen nicht. Aber wir tun es trotzdem. Vielleicht hat das sogar religiöse Züge, aber nicht in einer Hingabe zu einer Gottheit, sondern in einem intimen Verkehr mit einer Dimension, die man nicht richtig versteht, von dem man aber angesprochen wird und immer wieder dazu geführt zu reagieren, eben reagieren durch Sprache. Man tut es, man versteht es nicht, aber dieses Nichtverstehen ist schon eigentlich der Beginn von einer sehr intimen, sehr fast seelischen Wanderung.
Man schreibt, weil man schreibt, weil man schreibt, weil man Fragen in sich spürt, weil man schreibt, weil man Fragen in sich spürt, weil man schreibt, weil man schreibt.
Gertrude Stein würde es wahrscheinlich so eher formulieren. Aber dieser Dichter ist darin, wie gesagt, besonders. Die meisten schreiben ja für ein Publikum.
Oder für die Nachwelt, um noch etwas länger zu leben.
Oder für die Nachwelt. Obwohl, ich glaube, da sind wir jetzt an einer Bruchstelle angelangt, global. Ich glaube, dass durch die neuen Medien, durch die ganz junge Generation nicht mehr an die Nachwelt glaubt, auch nicht mehr für die Nachwelt schreibt, vorwiegend nicht. Ich glaube, dieser Mythos des großen Schriftstellers, der eigentlich etwas für die Nachkommen stiftet, geht langsam zu Ende. Man schreibt vor allem fürs Jetzt, fürs Hier, fürs Unmittelbare, für das Dazwischen, zwischen Leser und Schreibenden. Also das verschränkt sich gerade in dem Blickpunkt. Obwohl der Dichter ohne Namen aus dem Roman, der kommt aus einer anderen Welt. Dem ist das alles eigentlich zuwider und viel zu viel.
Das hat so Schnittmengen zum Transzendenten durchaus, was das dann noch immer weiter ist. Aber der schreibt nicht für die Nachwelt, der schreibt auch nicht fürs Publikum. Der schreibt auch nicht für einen bestimmten personalisierten Gott. Also der schreibt für etwas anderes. Jetzt kommen wir aber auf die zweite Person in dem Kapitel zu sprechen, Pater Kirillow. Warum verehrt der Dichter ihn als einen Heiligen?
Weil er ihn als Einziger, als eine verführte, reine Seele empfindet, die eben ungewollt Schlechtes gemacht hat und dann eigentlich von der Kirche als Sündenbock geopfert wurde. Jemand muss natürlich bei solchen Machinationen dann immer als Sündenbock dastehen. Als zweites sind die zwei durch eine gemeinsame Vergangenheit doch auch verknüpft und der Dichter sieht sich selber als Behüter von diesem Pater Kirillow oder seinen Gefolge.
Aber hat er wirklich Schlechtes gemacht? Er hat spekuliert, wild an der Börse spekuliert und das ganze Kapital, die Kirche war sehr reich, die Diözese, das ganze Kapital verspielt. Aber war das schlimm, war das schlecht? Damit hat er doch seiner Kirche die Transfusion gegeben, die sie gebrauchte, um sich neu zu besinnen, auch auf ihre Armut.
Das ist eine ethisch-moralische Frage. Ich glaube, er wäre von jeder Last freigesprochen, wenn er gewollt das Geld verloren hätte. Jetzt hat er es aber ungewollt verloren. Das ergibt doch eine ganz andere Perspektive dann auf das Ganze.
Das sind auch große moralische Fragen, die man daran anknüpfen kann. Es gibt Menschen, die in der Überzeugung vergeben, die Welt zu retten, schreiben sie gleich zu Beginn ihres Romans, in dem es auch zu großen Teilen um Vergebung geht. Können Sie uns das erklären?
Vergebung ist ein wunderbares Verb auf Slowenisch, das nur halbwegs wieder ins Deutsche übersetzt werden kann. Es handelt sich Einerseits natürlich um Vergebung, ethische Vergebung, metaphysische Vergebung, aber auch um das physische Entlassen von Leuten. Du wirst entlassen, deine Seele wird entlassen, das sagen dann immer auch die Haupthelden, wenn sie die Medizin sozusagen verabreicht den ausgewählten Mitgliedern des großen Orks. Aber zugleich wird auch geschildert, wie dieser Bruch von Jugoslawien nach Slowenien vollzogen wurde. Maribor war eine der wichtigsten Industriestädte in Jugoslawien. Man hat auf alten, von Hitler aufgebauten Basis hat man eine Automobilindustrie aufgebaut, die dann zugrunde ging mit dem Ende von Jugoslawien. Und das hat die Stadt, die eine Industriestadt zuvor war, grundsätzlich verändert. Leute wurden zu Tausenden von einem Tag zu anderen auf die Straße gesetzt. Es ging also auch für diese Art von Entlassen und Vergeben.
Also Entlassen, Vergeben, das ist ein ambivalenter Begriff, ein sehr vielschichtiger Begriff. Die katholische Kirche kennt den Begriff Beichte. Da wird man auch entlassen. Das ist quasi wie eine Seelendusche. Nicht? Man hat viel Dreck auf sich geladen und danach fühlt man sich sauber und rein. Ist Vergebung möglich?
Die Frage ist negativ beantwortet im Roman. Können die Nachkommen der Ermordeten im Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, den Mördern vergeben? Ich frage mich oft selber, was Vergebung sein kann. Ich sprach mit sehr vielen Leuten über das Thema und habe fast ausschließlich negative Antworten bekommen, aber vor allem auch ein Unverständnis. Es scheint fast so zu sein, dass ein moderner, ich spreche jetzt nicht vom religiösen, sondern ein gesellschaftlicher Kontext, Vergebung überhaupt nicht mehr auf seinem Radar hat. Es ist ein Vorhang, den man zuzieht, um dahinter eigentlich das Gleiche immer wieder zu machen. Vergebung ist in dem Bezug, glaube ich, nicht im Feld des Politischen überhaupt ein Thema.
Vergeben heißt aber auch nicht vergessen. Es gibt ja viele Staaten in der Welt, die ganz unterschiedlich mit ihrer Vergangenheit umgegangen sind. Südafrika ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Wie arbeitet man Vergangenheit auf? Aufarbeiten ist auch ein seltsamer, kruder Begriff. Was ist denn das Gegenteil von Vergebung? Das Gegenteil könnte Rache sein.
Ja, oder wenigstens besonnen, aufgeklärt mit der Geschichte eben leben, mit all den Auseinandersetzungen, offenen Auseinandersetzungen doch da sein. Weil die Art, wie man in unserer Gesellschaft eigentlich mit Vergangenheit umgeht, ist radikales Vergessen. So bald wie möglich alles vergessen und dann eben den Raum schaffen, um das, sodass das Gleiche wiederkehrt. Und ich finde das eigentlich von allen Varianten noch das Schlimmste.
Ja, vergessen ist eine Illusion. Bestimmte Dinge kann man nicht vergessen. Das schildern Sie in Ihrem Roman ja auch eindrucksvoll. Mm. Man kann so tun, als würde man sie vergessen, aber sie sind nicht zu vergessen. Sie bleiben irgendwo und kommen an anderen
Ecken. Klar, das sind eigentlich die toten Seelen, die lebendig sind und die herumgeistern. Das man nicht vergessen kann, obwohl man sich so große Mühe macht, um es irgendwie zu schaffen, aber man schafft es nicht.
Vielen Dank, Alex Steger. Archiv der toten Seelen, so heißt sein Roman, ein Buch, das auch auf erstaunliche Weise den Blick weitet und uns auch klar macht, wie eingeengt unsere Vorstellungen von Wirklichkeit sind. Das Buch ist im Verlag Schöffling & Co. erschienen. Es hat 340 Seiten und es kostet 23 Euro.